InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Willkommen zur 107. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige Infektiologinnen aus Hamburg. Wir, das sind Annette Hennigs.
Hallo, guten Abend.
Jill Koch.
Hallo.
Und ich, Elena Terhalle. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder so da. Ja, herzlich willkommen zur 107. Folge. Genau, unser Thema soll heute sein News vom ESCMID Global 2026. Und zwar war Till dort unterwegs für uns und hat uns jetzt die ganzen News mitgebracht, die wir heute diskutieren wollen. Und wir hatten gedacht, wir teilen das in drei Teile auf. Ne? Till, du hast aus unterschiedlichen Bereichen was mitgebracht. Vielleicht magst du einmal sagen,
genau,
wie wir das gliedern wollen oder was du besonders interessant fandest, sodass wir es heute besprechen möchten.
Genau, es gab natürlich super viel, wie immer. Ne? ESCMID ist ja so die große Konferenz der Clinical Microbiology und ID, also klinische Mikrobiologie / Diagnostik auf der einen Seite und ID, also Infektiologie, Klinik auf der anderen Seite. Und das ist nicht so selbstverständlich, dass diese beiden Disziplinen auf einer großen Konferenz zusammenkommen. Jetzt in den USA zum Beispiel haben die immer getrennte Konferenzen und in Europa aber eine große gemeinsame. Und dass das nicht so selbstverständlich auf der ganzen Welt ist, drückt sich eben auch ein bisschen darin aus, dass es jetzt seit ein paar Jahren ja ESCMID Global heißt, also mit so einem globalen Anspruch, steckt zwar auch noch irgendwie European im Namen und bis jetzt hat es auch noch mal in einem europäischen Land stattgefunden, aber irgendwie ist auch die ganze Welt eingeladen und es nehmen auch immer mehr globale Teilnehmende dran, kommen dahin. Genau, und die Konferenz ist riesig, es waren über 17.000 Teilnehmende und auch ganz enorm ist immer die Anzahl der angenommenen Abstracts. Es gibt immer so eine Opening Ceremony, da zeigen die das dann so ein bisschen, so Statistiken, der Zeremonienmeister sozusagen, genau, und es sind über 7.000 oder fast 7.000 Abstracts sind angenommen worden, also so eine 70% Acceptance-Rate, also man hat gar nicht schlechte Chancen, wenn man da was hinschickt, dass man dann entweder ein Poster oder vielleicht auch einen kleinen Talk sozusagen genehmigt kriegt, genau, und von diesen fast 7.000 Abstracts war auch ein Großteil Poster, das heißt, die Poster-Sessions sind auch immer riesig groß, genau, und dann bei der ESCMID gibt es ja auch alle möglichen so Study Groups, also so Untergruppen zu allen nur erdenklichen Themen. Ich glaube, über 30 gibt es auch mittlerweile. Also genau, Riesenkonferenz gegenüber, ich glaube, 5 Tage auch. Also richtig ein fettes Ding. Das heißt, es ist auch, war auch dementsprechend schwierig auszusuchen, über was man jetzt sprechen will. Und ich habe aber 3 Themenbereiche, die wir jetzt nacheinander mal durchgehen. Das erste ist vielleicht so ein kleineres Update aus dem Bereich gram-positive Blutstrominfektionen. Da gibt es vor allem noch was von SNAP zu berichten. Dann müssen wir auch wir beim InfektSupport über Large Language Models und AI mal reden, haben wir bis jetzt noch nicht. Und das wird aber so ein bisschen der dritte Block sein, auch nicht ganz so lang. Und dann in dem größten Block soll es nochmal um Updates und Kontroversen zum Thema gram-negative Blutstrominfektionen gehen. Stichworte sind da so Balance Trial und Merino, die never-ending Merino-Diskussion. Ja, genau, aber da kommen wir dann, glaube ich, gleich mal zu. Gut, genau. Und wir fangen vielleicht mit diesem gram-positiven Bereich an. Und zwar gab es verschiedene Sessions, aber eine, die ich besonders cool fand, hatte als Thema diese adaptiven Plattform-Trials. Und in dem Zuge wurde dann auch ein paar News von SNAP, von dem SNAP-Trial, der ja über die Staph aureus Blutstrominfektion ging, den wir hier auch prominent besprochen haben, wurden da erzählt. Und es hat aber eine Holly Jackson, die in Singapur arbeitet, am Anfang erstmal so generell was über diese adaptiven Plattform-Trials erzählt. Wir verweisen hier jetzt nochmal auf diese SNAP-Episode, glaube ich, für Details. Ne? Aber es ist ja so ein Studiendesign, was zumindest in der Infektiologie jetzt noch nicht so gang und gäbe ist, sondern eher sehr innovativ. Naja, und da in dem Talk ging es so ein bisschen um die Hintergründe, wie viele Dinge in der Medizin gibt es dieses Konzept dann doch schon etwas länger. Ich glaube, die Theorie dazu ist sogar schon so in den 30er Jahren aufgestellt worden. Aber es ist also sozusagen genau schon richtig lange her. Naja, genau, aber das Kernstück war eigentlich, dass es nochmal so ein bisschen ein Update vom SNAP gab. Und zwar einerseits gab es nochmal ein bisschen so eine Retrospektive, also so, was ist im letzten Jahr passiert, wie ist es weitergegangen, seitdem ja auch letztes Jahr auf der ESCMID diese großen Ergebnisse zum Thema vor allem Flucloxacin versus Cefazolin dargestellt wurden, ne? Also wie ist es so weitergegangen? Und dann gibt's noch was zu Clindamycin. Und das können wir uns jetzt ja vielleicht angucken. Aber vielleicht besprechen wir als erstes nochmal ganz kurz als Recap, was beim SNAP-Trial letztes Jahr rausgekommen ist, oder?
Genau. Also das war ja das, worauf eigentlich alle so ein bisschen gewartet hatten, dass es wirklich diese riesige randomisierte Studie war, wo Staph aureus Bacteremien aller Couleur inklusive Endokarditis und was weiß ich nicht alles randomisiert worden sind in mehrere Arme. Also diese Plattform bedeutet ja, dass man mit einem Erregerisolat auch Teil mehrerer Studienarme sein kann. Und das, was letztes Jahr so ein bisschen der Breaking News war, dass die Ergebnisse zu dem Flucloxacillin versus Cefazolin-Arm veröffentlicht worden sind. Und das hat gezeigt, dass sozusagen das Cefazolin nicht unterlegen war in den Endpunkten Heilung, bakterielle Clearance war das, glaube ich, und noch ein paar andere. Und dass es aber deutlich weniger Nephrotoxizität gab, sodass also alle Länder, die noch nicht Cefazolin als First-Line-Medikament in ihren Empfehlungen hatten, die USA waren da ja schon relativ früh dabei, aber auch wir in Deutschland waren ja schon noch sehr Flucloxacillin-lastig, haben jetzt umgeschwenkt, was auch immer wieder jetzt zu Lieferengpässen leider führt und wir dann wieder das Fluglox nehmen müssen. Aber genau, das muss man sagen, hat die Studie, ich glaube, es ist immer noch nicht final publiziert, ehrlich gesagt, ne?
Ja, das ist auch interessant, hat er auch gesagt, ne? Dass das sozusagen ja, auch dran liegt, der Komplexität des Studiendesigns. Ja. Also er hat sozusagen jetzt auf der Konferenz gesagt, jetzt wird es wirklich, wirklich bald publiziert. Also anscheinend kommt es jetzt wirklich in den nächsten wenigen Tagen oder Wochen, glaube ich. Aber er hat zum Beispiel erzählt, dass es offensichtlich für die Reviewer auch diese ganze Thematik der adaptiven Plattform-Trials und auch der damit einhergehenden Bayesian Statistics, ne, wir hatten ein bisschen darüber geredet, dass das wohl relativ komplex ist und dass die, ich weiß nicht, 40-seitige Antwortschreiben auf pro Revision irgendwie machen mussten, sozusagen da zu argumentieren, ja, warum das schon irgendwie eine gute Sache ist, ja, was sie sich da überlegt haben. Ja, ich glaube, das ist ja ein sehr prominentes Team, die sind alle sehr gut in Statistik und können das bestimmt auch widerlegen, aber ich glaube, das ist der Grund, warum es so lange gedauert hat. Ne?
Okay. Mhm. Genau, und jetzt musst du nochmal berichten, was da mit den Kindern rauskam. Also es war so, bei MSSA wurde ja sozusagen eingeteilt zwischen, oder wurde randomisiert in Cefazolin versus Flucloxacillin. Und dann konnte aber jeder Patient nochmal dann randomisiert werden in plus Clindamycin oder plus Nix. Und dann gab es noch so Early Oral Switch Domänen. Ne? Und jetzt haben sie, glaube ich, vorgestellt, was mit dem Clindamycin war. Ne? Ob das adjunktiv sozusagen noch was bringt oder nicht.
Ganz genau. Und nochmal so ein paar Daten zu dem Trial, der läuft halt auch röhlich weiter, sozusagen die Rekrutierungskurve zeigt sozusagen ein bisschen wie mit dem Lineal gezogen weiter so nach oben, also die Raten scheinen sich jetzt auch nicht mehr groß zu ändern, sondern der rekrutiert einfach weiter, sind so knapp 6000 Patienten rekrutiert und wie du schon gesagt hast, in verschiedenen Domänen, deswegen so knapp 7500 Randomisierungen haben damit sozusagen stattgefunden und genau die Domains, die jetzt schon geschlossen haben, sind eben das Clinda, was wir jetzt gleich berichten und in diesem Backbone-Domain hattest du jetzt schon Fluclox versus Cefazolin gesagt und Fluclox versus Penicillin gab es ja auch noch. Das ist für uns nicht so relevant, hatten wir, glaube ich, in der Folge auch drüber geredet, weil unsere Testung auf Penicillin beim Staph aureus noch nicht so verlässlich genug ist in den meisten Häusern, aber das hätte tendenziell auch noch vielleicht einen Benefit, ne? Genau. Ja gut, okay, also und warum, also ich würde eigentlich, bevor wir zu der Beantwortung der Clinda-Frage kommen, vielleicht nochmal vorneweg erwähnen, warum wir uns die Frage überhaupt stellen, also oder anders gefragt, wäre denn die Rationale überhaupt Clindamycin zu machen, weil halt auch das scheint international sehr uneinheitlich zu sein. Zumindest wir, also ich habe es nie so gelernt und habe es jetzt bei einer normalen, sag ich mal, Staph aureus Blutstrominfektion auch noch nie dazugegeben. Aber es gibt ja schon eine Rationale dahinter und das hat die Asher Bowen auch aus Australien in einem eigenen Vortrag erzählt. Also es geht eben um bestimmte Virulenzfaktoren, die beim Staph aureus vorliegen, so Nuklearen, Proteasen und so weiter. PVL ist ja auch so einer, den einige Staph aureus Stämme haben. Und da ist eben die Idee, dass man mit bestimmten Antibiotika wie diesem Clindamycin, die eben an den Ribosomen angreifen, ne, das macht ja Clinda und Linezolid zum Beispiel auch, dass man damit die Expression und die Freisetzung von so Exotoxinen hemmen könnte. Ein bisschen wie wir es ja auch machen in der nekrotisierenden Fasziitis, wo man ist ja häufig bei den durch die Gruppe A Streptokokken, aber auch die exprimieren diese Toxine, die dann wahrscheinlich für einen großen Teil der Pathogenität verantwortlich sind. Und da geben wir das ja auch als Add-on. Und es gab natürlich auch schon einige Vorstudien, also zuerst so Tierstudien, dann sozusagen einige Case Reports, die irgendwie promising waren und so ein bisschen Case Series, die man schon über 1000 Leute rekrutiert hatten. Da fing es schon an, dass die Resultate so ein bisschen widersprüchlich waren, sag ich mal. Und dann gab es aber auch vor einiger Zeit, ich glaube 2022 publiziert, schon so einen Piloten-RCT. Also eine randomisierte Studie, die war aber Open Label und die hatte, die hieß Cassette, die verlinken wir ja auch nochmal, die hieß Clindamycin Adjunctive Therapy for Severe Staph Aureus Treatment Evaluation und das hat halt untersucht, ob das besser oder schlechter ist und hat da doch ein deutlich besseres Abschneiden des Clindamycins gefunden. Es ist nämlich, also der primäre Outcome war so eine Art Disease-Free Survival an Tag 14, aber der sekundäre Outcome war die 90-Tage-Mortalität und da ist keiner in der Clinda-Gruppe gestorben, aber 4 sind in der Nicht-Clinda-Gruppe gestorben. Und das gab dann bei diesem ganz niedrigen N von 34 Teilnehmenden nur, also 17 je Gruppe, gab es halt 0% in der Clinda-Gruppe versus 24% in der Nicht-Clinda-Gruppe, genau. Und wir kommen später nochmal dazu bei den Gramm-Negativen, dass das ein Problem ist. Also, dass man bei je kleiner der Trial ist, desto eher überschätzt, sieht man enorme Effekte sozusagen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, große Trials zu machen, weil man sonst die Effektstärken einfach krass überschätzt. Und ich glaube, das ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür eigentlich. Gut, genau. Aber deswegen gab es eben diese Clinda-Add-on-Domain innerhalb des SNAP-Trials. Und die Ein- und Ausschlusskriterien waren eigentlich relativ so wie der Rest auch. Also es gab jetzt zum Beispiel keine spezifischen Einschlusskriterien. Es gab natürlich ein Ausschlusskriterium, wenn man jetzt irgendwie allergisch war oder so dagegen. Aber genau, und dann wurde den KlinikerInnen freigestellt, ob sie es Clindamycin IV oder oral geben wollen, in so ein bisschen verschiedenen Dosierungen. Und das wurde eben auch wiederum Open Label verglichen mit kein Clindamycin erhalten. Ne? Genau. Und die Gruppen waren ziemlich groß, über 2000 oder ich glaube über 2000 in der Clindamycin-Gruppe und nicht Clindamycin war so 1800, also trotzdem noch relativ groß. Aber es war insgesamt relativ ausgeglichen. Also Alter war ungefähr gleich, Male-Female war gleich. Genau, und auch der Anteil der IntensivpatientInnen war also ungefähr 13%, war auch relativ gleich. Genau, und der Primary Outcome war die All-Cause Mortality nach 90 Tagen, also wie viele sind gestorben. Und da hatte sich im Prinzip kein Unterschied gezeigt, statistisch mit einem leicht, wenn überhaupt, dann einer leichten Tendenz zu weniger Mortalität in der kein Clindamycin haben. Also die Clindamycin gekriegt haben, sind zu 16,9% gestorben und die kein Clindamycin bekommen haben, sind zu 15,2% gestorben. Das zog sich auch in sozusagen einer ähnlich geringen Ausprägung, sag ich mal, durch die anderen Mortalitätszeitpunkte, also nach 14 Tagen, nach 28 Tagen, nach 42 Tagen und eben auch nach 90 Tagen. Und das war auch genau oder eigentlich noch stärker, interessanterweise war es bei den Intensivpatienten. Da sind 30% derjenigen, die Clindamycin bekommen haben, sind gestorben und nur knapp 25% bei denen, die kein Clindamycin bekommen haben. Auch hier wieder Kaviat, auch das waren deutlich kleinere Gruppen. Ne? Das waren jeweils ein bisschen über 200 PatientInnen, die da auf Intensivstation waren. Dann vielleicht beim Thema Clindamycin noch ein interessantes sekundäres Outcome. Wie ist die C. diff-Inzidenz? Da war eigentlich kein Unterschied. Das würde ich mir jetzt allerdings so erklären, dass die Leute nur relativ kurz Clindamycin bekommen haben. Ich glaube maximal 5 Tage und ich glaube C. diff-Risiko ist einfach eine Langzeit-Clindamycin-Gabe. Also nach so 1, 2, 3, 4, 5 Tagen hat man wahrscheinlich einfach nicht das Riesenrisiko.
Wobei man ja schon sagen muss, dass die Patienten in der Clindamycin-Gruppe also da auch tatsächlich deutlich mehr Durchfälle hatten, ne? Also All-Cause-Diarrhea.
Das finde ich auch interessant, ja.
Man muss sagen, wahrscheinlich ist doch die Darm-Mikrobiom-Disruption nochmal deutlich höher durch Clindamycin.
Ja.
Als eben nicht, ne? Wobei interessanterweise, kleiner Einschub, ich habe ja letztens, da gab es ein großes Paper, das muss ich nochmal raussuchen, das haben wir, glaube ich, auch hier besprochen, dass Flugloxacillin ja tatsächlich irgendwie ähnliche Effekte auf das Darmmikrobiom hat, wie so Sachen wie Meropenem, Ciprofloxacin und Clindamycin, ne? Also das fand ich sehr interessant, weil das ja eigentlich sehr schmal wirksam ist, aber das macht auch genau so eine Disruption wie die anderen. Aber egal.
Blackbox-Mikrobiom, also da müssen wir auch nochmal eine Folge zu machen.
Also, aber hier ist es ja tatsächlich wirklich Kinder ja, nein, und das ist ja deutlich mehr Durchfall. Ne? Genau.
Ja, man freut sich ja immer, wenn die eigene sozusagen a priori Meinung und Tendenz schon bestätigt wurde. Und
natürlich,
das ist auf jeden Fall der
deswegen
Fall,
sind wir doch hier.
Schön Echo-Chamber. Gibt es eine Theorie, warum das jetzt kein Benefit gebracht hat und warum es eher ein schlechteres Outcome hat? Gab es darüber irgendwas diskutiert oder so richtig nicht?
Nee, genau, in den Sessions, wo ich jetzt war, nicht. Also meine Grundannahme wäre jetzt, dass eine zwei Antibiotika immer schlechter ist als ein Antibiotikum, wenn man es außer in ganz bestimmten Ausnahmefällen, ist das ja schon so ein bisschen ein konsistenter Befund, dass dann verschiedene Outcomes immer schlechter sind, wenn man den Leuten unnötigerweise noch ein zweites Antibiotikum dazu gibt.
Ja.
Vielleicht so, ja. Mhm. Ja. Genau, und dann haben sie noch so ein bisschen Revue passieren lassen, was man jetzt bei Snap alles geschafft hat. Ja, genau. Ich glaube, das ist schon cool, finde ich, dass diese Plattform-Trials, die haben jetzt halt die ersten großen Antworten geliefert und dass die aber jetzt einfach weitergehen und auch noch weitere große Antworten liefern. Ne? Ich glaube, sowas wie MRSA, die rekrutieren ja noch weiter, ob man da das mit zwei behandeln soll oder doch nur mit einem. Aber vor allem natürlich auch sozusagen, wann man oralisieren kann und wie lange man überhaupt behandelt. Das sind alles noch so Fragestellungen, die ja super spannend sind. Ne? Plus das Ganze auch noch in pädiatrischen Kohorten. Auch das ist ja auch sowieso noch kaum untersucht.
Snappy.
Also, heißt das Snappy? Okay, das wusste ich nicht. Das ist cool.
Heißt Snappy.
Witzig. Cool.
Ja, ich finde es auch. Ich finde es eine mega, mega Studie. Also finde ich auch. Ich finde es richtig cool. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt, was da noch rauskommt. Und da werden ja auch immer noch neue Domänen sozusagen dazu designt. Ne? Also es gibt ja jetzt noch so eine Phospho-Snap-Domäne, die irgendwie kommen wird, also ob jetzt Adjunctive Phosphomycin, was ja auch viele machen, ob das tatsächlich irgendwie was bringt. Also ich finde es super, dass das wirklich so ein Living Trial ist, ne, wo man einfach dann noch danach anpassen kann, was andocken kann. Das ist schon echt cool.
Ja, und cool, dass man einfach die Daten jetzt dazu bekommt, ne? Weil vieles ist ja nicht evidence-based jetzt, sondern wir machen es einfach oder machen es halt nicht, ne? Das ist schon cool.
Echt. Ja, schön. Super, so jetzt erzähl uns mal was über Large Language Models, wo Evidence uns gerade weggenommen wurde.
Ganz aktuell. Ja, genau, es gab so eine Session, die hieß, glaube ich, irgendwie sowas wie Large Language Models in ID. Ich kriege den Titel nicht mehr ganz zusammen, aber da habe ich mal zwei Vorträge und wir haben auch einen kleinen O-Ton mitgebracht. Der erste Vortrag, den ich gesehen habe, hieß Multimodal AI using entire electronic health record and complete pathogen genomic data to predict clinical outcomes from life-threatening infections. The Superbug AI Platform. Auch das kam wieder aus Australien, also wirklich sozusagen innovative Forschung in verschiedenen Bereichen in Australien. Es hat ein Professor Anton Pelek vorgestellt und die Fragestellung war eigentlich etwas zum Thema Big Data. Ich habe das Gefühl, Big Data ist schon wieder so ein bisschen out oder kommt jetzt vielleicht wieder mit AI, aber war jetzt gar nicht so das Top-Buzzword in den letzten 3 Jahren vielleicht. Aber naja, die Fragestellung ist im Prinzip, können wir LLMs nutzen, um mit so Big Data-Ansätzen bei kritisch kranken PatientInnen Vorhersagen zu treffen? Und die haben sich möglichst harte Endpunkte, wollten sie vorhersagen. Also wie ist die Mortalität von PatientInnen im Krankenhaus? Wie lange bleiben sie im Krankenhaus? Brauchen sie eine Intensivstation? Und wie hoch ist das Risiko, wieder eingeliefert zu werden? Das fand ich erstmal cool, dass sie so harte Endpunkte versucht haben vorherzusagen. Das ist dann so wenig Raum für Biases. Und sie haben ein bisschen argumentiert, dass Infektiologie eigentlich ein prima Ort wäre, wo man sowas ausprobieren kann, weil es halt wahnsinnig komplex ist, weil wir eben sozusagen nicht nur die Pathogene haben, sondern wir haben auch immer den Host und dann haben wir noch die Erkrankung und das sind dann sozusagen einfach so eine Art Dreieck und es ist alles ganz komplex. Genau. Bevor man jetzt Big Data benutzen kann, ist natürlich das Allerwichtigste, dass man die Daten ins richtige Format bringt und das auch nutzbar macht. Und die haben im Prinzip 3 Arten von Daten wollten die jetzt analysieren. Die erste Art waren strukturierte Daten. Das waren also sowas wie Laborbefunde, Vitalparameter und so weiter. Die zweite Art waren unstrukturierte Daten. Das war im Prinzip alles, was in der elektronischen Patientenakte niedergeschrieben war. Also Visiteneinträge, alles Formen von Notizen, Arztbriefe und so weiter. Und sie wollten ja also der Setting war, dass sie in der ZNA oder bei Neuaufnahme vorhersagen wollten, ne, diese Outcomes, wie wahrscheinlich ist, dass die stirben, dass die Readmission haben, dass die auf ICU müssen und so weiter. Und deswegen haben sie alles genommen, alles Schriftliche bei diesen unstrukturierten Daten aus den letzten 12 Monaten und die ersten 24 Stunden, nachdem die PatientInnen aufgenommen wurden. Und die dritte Sorte von Daten waren so genomische Daten der Pathogene, die sie detektiert hatten. Ach genau, auch das übrigens, habe ich noch nicht gesagt, waren nur PatientInnen, die eine Blutstrominfektion hatten. Da hatte man sozusagen, wusste man, das sind Keime, die sind relevant, ne? Also werden die sozusagen Kontaminanten aussortiert haben. Genau, und die genomischen Daten haben sie direkt als genetischen Code, fand ich auch cool, also sozusagen als Basenpaare haben sie denen sozusagen einfließen lassen. Und was ist jetzt rausgekommen? Also, sie haben das verglichen mit so einem Apache 2-Score. Das ist ja so ein Score, der die Mortalität auf den Intensivstationen abschätzt. Ne? Und da konnten sie schon zeigen, dass wenn sie nur die strukturierten Daten alleine, also so Vitalwerte und so weiter, genommen haben, dass dann die LLMs ungefähr so gut waren wie der Apache 2-Score, dass sie jetzt. Es geht da immer diese Area under the Receiver Operator Curve, das ist so ein bisschen technisch jetzt, aber es kennen einige vielleicht, das ist dann so eine bestimmte Kurve. Naja, da kriegt man einen Wert von 0 bis 1 raus und 1 ist sozusagen bestmöglich und 0 ist sozusagen, oder sagen wir 0,5 kann man eine Münze werfen. Also alles, man müsste schon was über 0,5 haben. Und genau, also das LLM war jetzt nur mit den strukturierten Daten, lag es so bei 75-80% und wie gesagt ungefähr so gut wie der Apache 2 Score. Wenn sie jetzt die unstrukturierten Daten noch dazugenommen haben, dann war das deutlich besser als der Apache 2 Score und dann haben sie das wohl steigern können, so beschreiben sie, auf 90-95%. Also dann wurde es sozusagen deutlich besser. Genau. Und dann haben sie, das war jetzt nicht ganz die gleiche Studie, sondern ein bisschen so als Proof of Concept in einem kleineren Setting nochmal geguckt, ob sie eben die genomischen Daten auch noch dazu nehmen konnten und haben, so sagen sie, da eine nochmalige Verbesserung festgestellt. Das war jetzt aber nicht in diesem großen Subset. Ich glaube, in dem, was ich jetzt am Anfang drüber gesprochen habe, hatten sie über 3000 PatientInnen eingeschlossen. Also das war schon sozusagen eine große Menge von Patienten. Aber das fand ich also irgendwie einen innovativen Ansatz in so Settings, wo das elektronisch geht, wo es aufgrund von Datenschutz geht und so, dass man quasi einfach alles nimmt, so Big Data-mäßig alle Daten her und die analysiert und dass man damit auch diese harten Outcome-Parameter ganz gut vorhersagen kann eigentlich. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es allerdings noch relativ weit weg.
Ja. Das ist echt der Wahnsinn.
Schon ein bisschen.
Ja. Ist ja wirklich cool. Also ich frage mich ja auch immer, ich habe ja in so ABS-Kursen vor 10 Jahren immer den Vortrag IT im ABS gehalten und wie das damals so losging mit so Clinical Decision Support Systemen und so, da kann man ja, also jetzt nicht nur, wenn man jetzt Mortalität vorhersagen will, ne, aber dass man tatsächlich auch sagt, man lässt so eine AI über die Patientenakte laufen, die einem wirklich genau sagt, anhand der und der Parameter musst du jetzt mal das und das machen. Es gibt ja auch so, also das ist schon, glaube ich, was da möglich wäre, um einfach Human Error quasi zu minimieren, das ist schon cool, ne? Aber also diese ganze Regulatorik ist halt super schwierig. Also ich kenne mich damit auch einfach nicht gut genug aus, um das abschließend sehr gut beurteilen zu können. Aber ich glaube, da ist ja wirklich echt noch viel möglich. Aber jetzt werden wir denn jetzt alle ersetzt durch AI, wir armen InfektiologInnen.
Ja, genau, weil jetzt in dem zweiten Teil wird es sozusagen so ein bisschen vielleicht persönlicher, weil es jetzt nämlich darum geht, wie gut die AI unseren Job machen kann, also zum Teil. Ach. Also genau, es sind jetzt alles Studien, wo es eigentlich darum geht, wie gut die AI Teile des ärztlichen Handelns sozusagen übernehmen kann oder wie das im Vergleich ist. Ne? Und es war ein interessanter Vortrag von einer Wissenschaftlerin und Ärztin, Elissa Pradham hieß die, aus Oxford, kam wohl eigentlich auch aus Australien, aber jetzt irgendwie in UK. Und die hat eine Studie vorgestellt, die hieß Performance of Large Language Models in Management of Complex ID Cases. Da haben sie also sich 4 verschiedene Large Language Models angeguckt und haben 5 verschiedene klinische Szenarien entworfen und haben dann die denen sozusagen damit gefüttert und das vergleicht mit so Antworten für die Szenarien, die auch menschliche Reviewer gegeben haben. Und genau, im Prinzip, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, kam raus, dass wenn direkt das LLM direkt mit einer ganz konkreten Frage gefragt wurde, es relativ gut war und bei bestimmten Dingen aber es auch versagt hatte, nämlich wenn die Datengrundlage nicht so gut war. Und ich habe einen kurzen O-Ton mitgebracht, vielleicht hören wir uns den einfach an von der Alyssa Pratt-Hahn einmal.
So in your study, you compared LLM performance and ID expert performance regarding difficult cases in ID. And what were your main findings? What did you see?
Yeah, thank you. So our main findings were that the open source, open weight model that we looked at, the Llama 3.1 8 billion model, performed pretty poorly across the field, but that's really been superseded by a lot more open source models now. And then the other findings were that the proprietary large frontier models had pretty variable performances, particularly on safety and critical omissions in the order of sort of 25% to up to 50%. And then on ID specific criteria, if you asked specifically for recommendations like AMS considerations or infection control, most of the closed source proprietary models did reasonably well. But for the things that you didn't ask them, like secondary prevention or risk factors, the performance was a lot lower. So it's something for clinicians, I guess, to be thoughtful about when they're asking these models for subspecialty queries to maybe think a little bit broadly and ask for things specific.
Yes. And you just mentioned in the talk now one specific example might be a dosing of daptomycin, for example, where the AI model kind of predicted or gave a wrong recommendation.
Yes. Yeah.
Probably because for daptomycin, we usually recommend it at higher doses than it's in
than the guidelines.
In the guidelines, right?
Yeah, absolutely. So for context, it was a patient who had a persistent MRSA bacteremia who was on dialysis, and the dosing, so it was a really complicated situation.
Yes.
And then the dosing recommendation was too low, I think, for that.
But that would make sense, because for me, I would imagine that the LLM would only find these lower dosage recommendations in the literature.
Absolutely.
So it could only recommend that. And then that's really the higher doses, which kind of come from the expert consensus that has grown over the years, right?
Absolutely. And I guess there's just more of that older literature than the expert consensus in the training data. But that would be remedied by using something like retrieval augmented generation, which we didn't test here. So that's definitely more to do.
Cool. Okay. Thank you very much.
Thank you.
Ja, genau. Also auf Deutsch vielleicht nochmal zusammengefasst, ne? Solange man spezifische Fragen stellt, ist es irgendwie, werden die Antworten einigermaßen gut. Bei den großen kommerziellen, die sind deutlich besser als so kleine lokal gehostete LLMs. Und je komplizierter es wird, desto schlechter werden die LLMs. Und wenn man was fragt, was nicht ganz breit im Internet beschrieben ist, dann sind sie ganz schlecht eigentlich, ne?
Okay, also wir haben ja noch ein, zwei Jährchen, bevor wir ausgemustert werden.
Ja, genau. Und die Studie ist jetzt, ich glaube, sozusagen so, ich habe gerade mal so überlegt, die Publikation in einem medizinischen Fachjournal ist einfach sozusagen zu langsam und nicht das geeignete Medium, um über LLMs zu reden, weil die Studie, die sie jetzt da beschrieben hat, das haben sie 2024 gemacht. Das ist natürlich sozusagen super out of date, alle Models, die da beschrieben wurden. Ne?
Mhm.
Und wer sich dafür aber noch weiter interessiert für das Thema, dem kann ich einmal einen Podcast ans Herz legen, weil die Alyssa Pratt-Hahn, die wir jetzt gerade gehört haben, die hat auch einen eigenen Medizin-Podcast, wusste ich vorher auch nicht, hatte mir dann erzählt, der heißt Medical Attention. Den macht sie wenn ich es richtig verstanden habe, mit ihrem Vater zusammen, irgendwie auch ganz sweet. Genau, der so Professor in Australien ist. Und genau, die reden ich glaube, sie machen das auch so einmal im Monat, über so die neuesten Paper in Sachen AI und Medicine. Genau, und ich habe mir eine Episode davon angehört und dachte mir, ich bringe mal eins mit, um so ein bisschen den Bogen zu spannen zu einem aktuelleren LLM sozusagen, weil das ist nämlich ganz aktuell was. Anscheinend ist im Januar diesen Jahres ChatGPT Health so ein bisschen gelauncht worden, oder ich glaube, es ist so eine Beta, irgendwie ist es noch nicht so richtig offiziell verfügbar, aber es soll so eine, ich glaube, wie es heißt, eine ChatGPT Experience sein, die man explizit was zum Thema Gesundheit fragen soll. Und das ist eigentlich ein Trial, den ich nochmal erwähnen will, weil der auch so ein bisschen auf die Gefahren von diesen LLMs auch in der heutigen Zeit, glaube ich, hinweist. Ich skizziere den mal kurz. Also auch das war ein bisschen ähnlich wie das Paper gerade, dass so Fallbeispiele konstruiert wurden. Es ist aber ein bisschen größer. Der ist auch sehr prominent in Nature Medicine Open erschienen. Sie haben 30 Fallbeispiele konstruiert und bei der Hälfte von diesen 30 Fallbeispielen haben sie dann noch so objektive Daten nochmal hinzugefügt, sodass sie insgesamt 60 hatten. Also es gab welche mit Labordaten zum Beispiel und welche ohne. Und diese Fallbeispiele haben sie dann variiert anhand von verschiedenen Variablen. Und die Varianz war zum Beispiel hinsichtlich Geschlecht der PatientInnen, hinsichtlich der ethnischen Herkunft, aber auch von Kontext. Also das haben sie so Anchoring-Kontext genannt. Also zum Beispiel war es so, die Person hat Symptome von einem Schlaganfall geschildert, also irgendwie der Arm hängt runter. Aber meine Freundin hat gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Haben sie dann so als Variable noch dazugefügt. Ne? Oder sie haben auch das variiert hinsichtlich Barrieren. Also zum Beispiel, ich habe kein Auto oder ich bin irgendwie nicht versichert oder so. Und das ist ein interessantes Ergebnis, das war sozusagen das erste Ergebnis von dem Paper, war, dass die LLMs halt krass gebiased waren. Ne? Das hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber dass halt zum Beispiel nicht weiße Personen oder wenn man sich so als LGBTQ identifiziert hat, dann wurde man irgendwie anders beraten. Ne? Dann wurde man häufiger in die Notaufnahme geschickt, hat mehr invasive Maßnahmen empfohlen bekommen, ist irgendwie häufiger, ist einem eine psychiatrische Abklärung empfohlen worden und so weiter. Also sozusagen, das hatte ich jetzt auch schon mal vorher gehört, dass sozusagen sowas wie Rassismus und so rüberschwappt aus dem Internet, sag ich mal, in diese Large Language Models. Ne? Genau, und vielleicht für uns ein bisschen noch interessanter ist diese zweite Untersuchung in dem Paper, nämlich da haben die sich jetzt gefragt, wie gut die LLMs darin sind, Entscheidungen hinsichtlich Dringlichkeit zu treffen. Also das Setting war so, in diesen 60 Fallbeispielen wurde das LLM gebeten, die einzusortieren in wie dringend ist eine ärztliche Vorstellung. Und als Goldstandard waren dann so 3 Expert Reviewers im Prinzip, ne, die sich untereinander auch sehr einig waren. Aber im Prinzip mussten sie das einteilen auf das LLM, das einteilen auf 4 Stufen, von gar nicht dringlich über so ein bisschen dringlich, also ärztliche Vorstellung innerhalb einer Woche, für zu dringlich, ne, innerhalb von 24 Stunden oder Notfall jetzt sofort gehen. Und das Ergebnis fand ich auch interessant, dass die beiden mittleren Stufen, also ein bisschen dringlich und dringlich, da war das ganz gut drin. Es hat so zwischen 80% und 90%. Aber bei den Extremen war es relativ schlecht und insbesondere besorgniserregend war, dass es bei den Notfällen relativ schlecht war. Da hat es so unter 50% korrekt quasi die als Notfall identifiziert. Und genau, das unterschied sich auch sehr danach, nach welchem Notfall gefragt wurde. Wenn zum Beispiel nach Asthma-Anfällen gefragt wurde, war es deutlich schlechter. Wohingegen in manchen anderen so Aortendissektionen oder so war es irgendwie gut oder hat die Fälle, die da die Fallvignetten sozusagen alle korrekt erkannt. Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, woher das kommt, was könnte da sozusagen passiert sein. Und interessanterweise waren auch die Fallvignetten, die wo Laborparameter noch dabei waren, die dann ein bisschen normal waren, waren die auch noch eine größere Herausforderung für das LLM. Oder anders gesagt, so wenn Laborparameter normal waren, dann schienen sie das LLM quasi zu beruhigen. Und obwohl ansonsten vielleicht so klinische Angaben so sehr besorgniserregend waren. Genau. Und eine Hypothese, die die Autoren in der Studie ausstellen, ist, dass diese LLMs ja wahrscheinlich auf Daten zurückgreifen, die vor allem viel so Multiple-Choice-Fragen sind, wo es häufig eher um Diagnosestellung geht eigentlich. Also so ein bisschen binär. Kann es die eine Krankheit sein, kann es die andere Krankheit sein? Und was die Modelle aber halt nicht so gut können, ist so diese Disease-Trajectory sozusagen zu antizipieren. Also wie sich eine Erkrankung entwickelt und vor allem, was sozusagen die Red Flags sind, die im weiteren Verlauf einer Erkrankung halt auch erst auftreten, weil ich glaube, das sind wiederum Szenarien, die schwerer vielleicht in Multiple-Choice-Fragen abzubilden sind und deswegen sind die LLMs darauf nicht so gut trainiert. Also irgendwie, ja, auch interessant und das wollte ich einfach nochmal mitbringen als so ganz aktuelles Beispiel, ne? Das sind die aktuellen LLMs, die wir jetzt gerade haben und nutzen und dass die A, sehr gebiased sind und B, nicht gut darin sind, Notfälle zu erkennen und Leute richtig auf Notfall zu triagieren.
Ja, ist spannend. Da kommt ja dann doch nochmal das sogenannte Bauchgefühl ins Rennen, was dann vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt. Also ich habe auch gerade nochmal gelesen, dass Open Evidence ja zum Beispiel absolut stellar performt hat bei den USMLEs, also bei den amerikanischen Staatsexamen, die ja aber auch natürlich Multiple Choice sind. Also ich glaube, das so Wissen wiedergeben, was man irgendwo mal gelesen hat, das funktioniert ganz gut. Aber naja. We will see.
Ja, und das zeigt mal wieder, dass diese LLMs halt in der Hand von ExpertInnen irgendwie eine prima Sache sind, aber sozusagen man kann damit leider halt nicht selber zur Expertin, zum Experten werden. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Na gut. So, wollen wir uns dann wagen an den dritten Teil der ganzen Geschichte.
Den großen Brocken.
Genau,
jetzt wird es gramm negativ, ne?
Jetzt wird es gramm negativ, genau. Genau, also wir wollten gleich, Elena wird gleich so ein bisschen was berichten über so ein paar Studien, die da nochmal vorgestellt worden sind. Ich wollte einmal nochmal kurz uns alle abholen zu den Gramnegativen und den multiresistenten Gramnegativen. Also wir reden jetzt gleich über multiresistente Gramnegative Erreger. Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt. Es gibt auch zwei, wie ich finde, ganz gut gelungene Podcast-Folgen von uns, Nummer 86 und 87, wo wir das alles schon mal sehr ausführlich verhackstückt haben. Also das, wer tiefer einsteigen möchte, kann sich das nochmal anhören. Und genau, es wird jetzt gleich gehen um ESBL-tragende Erreger. Es wird gehen um neue Medikamente für carbapenemresistente Erreger. Und wenn man sich vielleicht einmal noch als kurzen Überblick die Resistenz der gramnegativen Erreger anschaut, werden die ja sozusagen die häufigsten Resistenzmechanismen sind durch Beta-Lactamasen sozusagen bedingt bei den gramnegativen Erregern. Und da gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt eine Klassifikation, Ambler-Klassifikation nennt sich das, wo sozusagen die verschiedenen Beta-Lactamasen eingeteilt worden sind. Es gibt Extended-Spektrum-Beta-Lactamasen, die sozusagen Ampicillin hydrolysieren, und die Markerresistenz ist die Ceftriaxon oder Cefotaxim-Resistenz. Das ist die Ambler-Gruppe A. Es gibt dann Ampicillinasen, also die sogenannte AMP-C, die hydrolysieren sozusagen zusätzlich zum Ampicillin und Ceftriaxon eben auch Cefoxitin. Das ist da sozusagen die Markerresistenz. Und das Blöde bei denen ist, dass sie sozusagen einmal offensichtlich vorliegen können, aber auch induzierbar. Das heißt also bei Behandlung eines Bakteriums, was diese AMP-C trägt, hochreguliert werden können. Und da gibt es so drei Risikoerreger für. Das sind Enterobacter cloacae complex, Klebsiella aeruginis und Citrobacter freundii. Da muss man also dann so ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn da Ceftriaxon sensibel steht, sollte man das also nicht geben, weil dann innerhalb von kürzester Zeit diese Beta-Lactamase also hochreguliert wird. Die gehört in die Ambler-Gruppe C. Und dann kommt die große, diverse Gruppe der Carbapenemasen. Also das sind auch Beta-Lactamasen, die dann eben aber auch die Carbapeneme spalten können. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt die in Deutschland am häufigsten vorkommende OXA-48-Carbapenemase, die ist in der Ambler-Gruppe D. Es gibt eine Klebsiella pneumoniae Carbapenemase, die ist in der Ambler-Gruppe A. Und dann gibt es die Metallobeta-Lactamasen oder Metallocarbapenemasen. Da ist so die man vielleicht am ehesten kennt, die New Delhi Metallobeta-Lactamase, die ist in der Ambler-Gruppe B. Und tatsächlich bei den Carbapenemasen ist es relativ tricky mit der Behandlung, weil wir haben ja neuere Antibiotika, Ceftazidim-Avibactam, Ceftriaxon-Taxobactam, Cefiderocol, die aber tatsächlich unterschiedliche Angriffspunkte haben und eben gegen unterschiedliche Carbapenemasen wirken oder auch eben nicht. Also da ist es tatsächlich, muss man dann die Therapie doch sehr individuell zuschneiden. Genau, und ich glaube, das Erste, worüber wir nochmal reden wollen, ist tatsächlich, was ist eigentlich mit den ESBL-tragenden Erregern? Wie behandeln wir die denn jetzt? Da gibt es viel hin und her seit dem Merino-Trial. Und genau, vielleicht können wir da zuerst mal drüber sprechen.
Genau, und ich mache vorher noch mal einen Schritt zurück, weil ich vorher nämlich noch mal schildern will. Also es werden jetzt einige auch neue Trials zum Teil vorgestellt zu dem Thema, wie behandle ich ESBL-Blutstruminfektion. Und ich will noch einmal die Session beschreiben, in der das stattgefunden hat. Das ist jetzt nämlich auch tatsächlich ein innovatives Kongressformat, würde ich mal sagen. Das ist nämlich ein sogenannter Trial Run. Und die Idee dahinter ist, dass man auf einem Kongress nicht, wie es sonst so oft ist, eine Studie innerhalb von 15 Minuten oder sowas präsentiert, sondern dass man sich auf einem Kongress zu einem Thema, was klinisch relevant ist und wirklich viele Leute interessiert, an einem Ort richtig Zeit nimmt. Und richtig Zeit heißt, ich glaube, in diesem Fall über 2 Stunden, ich glaube, es war 2,5 Stunden oder so, und ein höchstkarätiges Panel eigentlich einlädt, die in einer kollegialen Art und Weise auch kontrovers zum Teil diese Studien diskutieren und aber eben auch sehr neue Studien vorstellen. Das war jetzt das zweite Jahr, dass es so ein Trial-Run-Session gab. Letztes Jahr war das die Session, in der auch SNAP vorgestellt wurde und dieser Closiba-Trial. Also das ist wirklich super cool, dass eben verschiedene auch parallel stattfindende Trials oder stattgefundene Trials zu ähnlichen Themen dann da vorgestellt werden und wirklich von höchstkarätig diskutiert. So hieß das, der hieß diese Session, wer die noch online nachgucken will, The Trial Run Post Merino Disputes. Und genau, deswegen, es ging sozusagen alles darum, ja, wie man ESBL behandelt eigentlich. Und ein Trial, von dem, glaube ich, noch nicht so viele gehört haben, der aber so ein bisschen parallel zu Merino auch fast entstanden ist, ist der Peter Pan Trial. So ein bisschen an Peter Pan angelehnt. Und der ist tatsächlich schon 2017, glaube ich, geplant worden. Und dann kam quasi währenddessen, ich glaube 2018, kam Merino raus, als die schon sozusagen das Protokoll geschrieben haben und gerade dabei waren. Und dann haben sie erst irgendwie überlegt, oh Mist, was machen wir jetzt? Und haben dann aber sich entschlossen, doch, wir müssen das weitermachen, weil genau, es gab ja Kontroverse und wir wollen das auf jeden Fall replizieren. Deswegen ist das sozusagen was, was weitergemacht wurde, genau. Und da haben sie jetzt eben nämlich die ersten Studienergebnisse mitgebracht. Also das war ein multizentrischer, randomisierter Nicht-Unterlegenheitstrial. Auch der war Open Label, also die Leute wussten, was sie ihren PatientInnen geben. Der hat stattgefunden an 8 Zentren in Israel und 6 Zentren in Kanada. Und eingeschlossen wurden neu diagnostizierte Blutstrominfektionen, entweder durch E. coli oder durch Klebsiella Spezies, die eben ein ASBL-Resistenzprofil aufwiesen. Also, wie Annette gerade erzählt hat, waren die resistent gegen Drittgeneration Cephalosporine, ne, gegen das Ceftriaxon. Und sie mussten eben empfindlich sein gegenüber Piperacillin, Tazobactam und Meropenem, weil die Fragestellung war eigentlich genauso wie bei dem Merino-Trial auch. Genau, und wichtige Exclusion-Kriterien waren septischer Schock, die wurden sozusagen nicht eingeschlossen. Und wenn es schon zu lange gedauert hatte, also die mussten innerhalb von 72 Stunden nach der Entnahme der ersten Blutkultur, mussten sie eingeschlossen sein.
Ne? Silber, und wir vielleicht mal kurz im Merino-Trial einmal kurz sagen, was das war und zusammenfassen, oder? Weil sonst, ich glaube nicht, dass alle Hörer wissen, was das war genau, oder?
Ja, finde ich auch gut.
Genau, also Merino Trial 2018 publiziert, war eine Studie, die sich auch angeguckt hat, Blutstrominfektionen von Klebsiella Pneumoniae und E. coli mit Ceftriaxon-Resistenz, also ESBL. Es wurden am Ende tatsächlich knapp unter 100 PatientInnen randomisiert, 1:1 in entweder Piptaz 4x4,5 Gramm als Kurzinfusion, nicht in prolongierter Gabe. Das ist in vielen Diskussionen wird das so ein bisschen hervorgehoben, weil nämlich dieses prolongiert ist besser Trial Bling 3 wurde, ist auch zu der Zeit ungefähr gelaufen. Also da war die Evidenz noch nicht so ganz klar. Klammer auf, ob sie jetzt so richtig knallhart klar ist, weiß ich auch nicht, Klammer zu. Aber sozusagen, man würde ja jetzt Piptaz prolongiert geben, das hat man damals nicht gemacht. Also Piptaz versus Meropenem. Und man hat dann gesehen in so Zwischenanalysen, dass die Mortalität in der Piperacillin-Tazobactam-Gruppe deutlich höher war als in der Meropenem-Gruppe, und zwar 12,3% versus 3,7%. Nochmal unter 100 PatientInnen, und man wollte eigentlich einschließen, ich glaube so an die 500 war eigentlich avisiert, und man hat dann aber gesagt, oh nee, das ist aber jetzt hier problematisch, da können wir eine Non-Inferiorität nicht zeigen, wir brechen jetzt die Rekrutierung ab. Und man hat sich dann viel überlegt, woran kann das denn gelegen haben, woran hat es gelegen, dass sozusagen die Erreger, die ja eigentlich Piptaz-sensibel waren, so viel schlechter abgeschnitten haben. Es gab dann so ein paar Erklärungsversuche. Vielleicht hat die Messung der MHK nicht ganz geklappt mit der MHL. Vielleicht gab es da so Störfaktoren. Vielleicht ist auch bei hoher Erregerlast der Tazobactam-Gehalt bei Piptaz quasi zu niedrig, um das Piperacillin zu schützen. Vielleicht gab es noch andere Resistenzmechanismen, zum Beispiel irgendwie eine AMC, die mit dabei war, die man nicht gesehen hat vorher. Und man hat dann interessanterweise nochmal so eine Nachanalyse gemacht. Das ist dann 2020 publiziert worden, wo man die Isolate nochmal nachgetestet hat und tatsächlich gesehen hat, dass ein paar von den Isolaten, die im initialen VITEC quasi als Piptaz-sensibel rausgegeben worden sind, eigentlich resistent waren gegenüber Piptaz. Und in dieser, wenn man jetzt die rausgenommen hat, war der Mortalitätsunterschied nicht mehr signifikant. Der war zwar immer noch höher in der Piptaz-Gruppe, 9%, und in der Meropenem-Gruppe, wie gesagt, diese 4%, aber das war eben nicht mehr so auffällig, sodass man sagen muss, diese Studie hat ja dazu geführt, dass man gesagt hat, oh Gott, ESBL muss man mit Carbapenem behandeln, und da jetzt irgendwie quasi die Frage ist, wie weit kann man jetzt tatsächlich zurückrudern? Kann man, darf man, soll man zurückrudern? Das ist ja immer viel diskutiert tatsächlich. Und da finde ich jetzt dieses Peter Penn, ich hatte mir das nämlich auch mal angeguckt, eigentlich ganz, ganz gut, weil das ja doch so ein bisschen, also einfach nochmal mehr Informationen liefert.
Und ja, jetzt, total.
Tipp.
Total. Ja, und ich fand es auch mega cool, dass einer der Hauptverantwortlichen für den Merino Trial, David L. Patterson, der auch in Singapur aktuell arbeitet, dass der auch da war, auch in dem in der Session und das sozusagen auch nochmal genau erläutert hat, ne? Auch nochmal genau auf das, was du gerade gesagt hast. Also das zum Beispiel ist diese eine, diese OXA 1 war, glaube ich, die die Beta-Lactamase, die sozusagen da zusätzlich dann wahrscheinlich diese MHK-Unterschiede gemacht hat und so. Und ja, er hat auch nochmal gesagt, dass es damals noch auf Twitter auf jeden Fall eher viel Dreck abbekommen hat, sozusagen, aber dass eigentlich ja ihre Intention auch gar nicht war, zu zeigen, dass Carbapeneme besser sind, sondern eben, dass es eigentlich nicht unterlegen ist. Ne? Und genau, offiziell heißt es auch, ist es rausgekommen, dass es nicht unterlegen ist, aber sagen wir mal sozusagen unter uns sagt man ja ehrlicherweise, das ist eigentlich rausgekommen, dass Meropeneme überlegen ist. Ne? Genau. Mhm. Aber das fand ich irgendwie cool, dass der auch dabei war und der hat dann auch genau die Kritik nochmal erläutert, auch wie es dazu zu diesem Studienabbruch dazu gekommen ist, weil da es gibt ja immer so ein Data Safety and Monitoring Board. Mhm. Auch jemand, der da drin war, war auch in der Session sozusagen. Also genau, das haben die schon alles sehr transparent da diskutiert. Also das war schon irgendwie ganz cool. Genau. Aber dann kommen wir mal zurück zu dem Peter Pan Trial und vielleicht auch nochmal kurz zu den Unterschieden zu Merino. Du hattest nämlich schon diese prolongierte Infusion angesprochen. Das war jetzt bei dem Peter Pan nämlich genauso. Also da war die Dosierung, das war ja genau wie Merino, auch Peptaz versus Mero, aber da war eben Peptaz viermal am Tag über 3 Stunden infundiert und nicht als 30-minütige Kurzinfusion. Und bei dem Meropenem war es genauso. Das war 1 Gramm dreimal am Tag, also die normale Dosis, die man gibt, aber auch als verlängerte Infusion von 8 Stunden. Und das war ein Hauptgrund. Genau, die Sample Size war deutlich größer, mehr als zweimal so groß, also über 1000 Patienten wurden eingeschlossen. Merino, ich habe es gerade nochmal hier auf der Folie stehen, waren so irgendwie gestoppt nach 391 oder so. Genau, und ein Unterschied war wohl, dass Peter Pan eben diesen septischen Schock ausgeschlossen hat, wohin die bei Merino eben noch drin waren. Genau, bei Peter Pan gab es noch eine Besonderheit, und zwar hat man ja eigentlich immer so ein Primary Outcome und Secondary Outcomes. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben irgendwie geschafft, Co-Primary Outcomes zu haben. Und sie haben jetzt 2 Outcomes, die beide Primary sind. Naja, genau. Und das erste ist, oder einer ist All-Cause Mortality nach 30 Tagen. Und den haben sie leider nicht berichtet in dieser Session jetzt. Der war, glaube ich, noch nicht fertig. Aber was sie berichtet haben, ist Treatment Failure nach 7 Tagen. Also 7 Tage nach Randomisierung. Und das war eben wieder so ein Composite Endpunkt aus Tod, aus persistierendem Fieber über 48 Stunden oder Erhöhung eines SOFA-Scores. Und dann kamen 2 Kriterien, die leider so ein bisschen weich waren. Und das eine war sozusagen anhaltende Symptome, also es ist ja auf Englisch dieses Symptoms related to site or of infection unresolved. Und das andere war persistierende Bakteriämie. Und das wurde auch da in den Diskussionen kam das so ein bisschen raus. Sozusagen einerseits die Symptome, dass die persistieren kann bei einem Open-Label-Trial, kann man sich das vorstellen, dass das sozusagen fehleranfällig ist. Aber auch, fand ich auch einen guten Punkt, dass auch die persistierende Bakteriämie potenziell auch bias-anfällig sein könnte, weil man ja vielleicht bei bestimmten Patienten, man sich mehr Sorgen macht oder so, oder wo man das dem Antibiotikum nicht so ganz traut, vielleicht mehr Blutkulturen entnimmt und das dann häufiger detektiert zum Beispiel. Also sie haben in der Session jetzt noch nicht von allen Patienten berichtet, sondern nur so von den ersten 500, die randomisiert waren, auch relativ gleich, so 250 knapp, ein bisschen mehr in jede Gruppe. Und die waren wie immer einigermaßen gut vergleicht zwischen den Gruppen, also zwischen den Peptaz und dem Meropenem-Gruppen. Ich glaube, man kann so ein bisschen einmal hervorheben, dass es ging ja um gramnegative Blutstrominfektionen, dass deswegen sozusagen die Quelle der Bakteriämie, wie wir auch erwarten würden, in dem allergrößten Teil, ne, über 60% urogenital war, über 20% intraabdominell und dann noch so 18% andere irgendwie. Genau, der SOFA-Score lag ungefähr bei 3 in beiden Gruppen und die waren schon relativ krank. Ich hatte ja gesagt, der septische Schock war ausgeschlossen worden, aber die Sepsis war doch relativ hoch, also mehr als die Hälfte der Leute hatten eine Sepsis. Genau, allerdings sind nur ungefähr 5% beatmet gewesen. Ja, aber das waren so die Gruppen. Und was ist jetzt dabei rausgekommen? Also dieser Composite Endpunkt, den Sie eben berichtet haben in der Session, die Clinical Failure at Day 7, da war eben kein Unterschied. Ne? Also das ist jetzt ganz klar im Unterschied, im Kontrast zu dem Merino Trial ein anderes Ergebnis, weil die gesagt haben, es ist keine Unterlegenheit von Peptaz gezeigt worden. Im Gegenteil, wenn es überhaupt eine Tendenz gibt, dann fällt sie eher zugunsten des Peptazes aus als für das Meropenem. Genau, und wenn man sich dann diesen Composite-Endpunkt nochmal etwas im Detail anguckt, dann sieht man aber, dass diese Tendenz vor allem durch die Symptome kam. Also da waren sozusagen ein bisschen besser die Peptaz-Gruppe, 12% versus 13%, und genauso beim klinischen Versagen. Das waren sozusagen 24% versus 28%. Genau. Das heißt, das ist jetzt erstmal schon mal, ich finde es erstmal gut, dass es überhaupt nochmal neue Daten zu dem Thema gibt. Aber ich glaube, so ganz ist die Frage natürlich trotzdem noch nicht abschließend beantwortet, ne?
Nee, ich glaube, the verdict is still out. was man jetzt wirklich machen,
genau.
Was man und wirklich machen sollte, ja.
Ein cooler Teil von dieser Session war auch, dass dann in einer weiteren Diskussion eine sozusagen quasi externe Speakerin, Angela Huttner heißt die, auch relativ prominent aus der Schweiz, diesen Trial und auch einen anderen Trial noch kontrovers diskutiert hatte. Also die hatte sich so das und so als Good Cop und Bad Cop quasi so Aufgaben gegeben und hat halt nochmal gesagt, was kann man jetzt da noch sozusagen so ein bisschen rauskitzeln. Und hat da sozusagen einige Kritik dran an bestimmten Teilen geübt. Vor allem das, was ich gerade schon angesprochen hatte, dass diese Clinical Failure nach 7 Tagen eben mit den Symptomen und der Bakteriämie, dass das so ein bisschen ungenau war. Und ich fand auch eine interessante Kritik, dass sie eigentlich auch bei diesem ja noch laufenden Trial, der auch noch rekrutiert, eigentlich das auch kritisiert hat, dass jetzt im Rahmen dieser Session die vorläufigen Ergebnisse schon publiziert oder vorgestellt wurden, weil es natürlich schon auch, finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dass diese Ergebnisse ja auch rezipiert werden von den Leuten, die jetzt weiter noch Patienten einschließen und den Leuten ja Open Label die Antibiotika geben und dass das Fluss. Also ich glaube, Ihre Empfehlung war eigentlich, dass man den Trial jetzt eher nicht weitermacht, sondern dass man es jetzt einstellt und nochmal einen neuen aufsetzt. Vielleicht nochmal mit einer nachgeschärften Fragestellung. Ja, das fand ich interessant.
Genau. We will see.
Ja.
Ja, spannend.
Genau, und dann gab es in der gleichen Session noch einen Trial, den kann ich, glaube ich, kürzer berichten, weil es das nicht so ganz doll betrifft. Aber der hieß Astar-T, der war aus Spanien an 30 spanischen Krankenhäusern und der hat verglichen, oder der, das hat jetzt eine andere Fragestellung, und zwar, ob ein bestimmtes anderes Antibiotikum, was wir gar nicht benutzen, Temozilin heißt das, ob man das nutzen kann, um Carbapenema einzusparen bei diesen ESBL-Blutstrominfektionen. Das Temozilin ist genau auch ein Beta-Lactam, aber es ist eben nicht, es ist nicht ganz so breit wie die Carbapeneme. Ne? Insbesondere erwischt es den Pseudomonas nicht, die Enterocolitis nicht. Und das wird eben in Deutschland nicht verwendet, glaube ich. Es wird so in UK, Frankreich, Belgien und Spanien, glaube ich, auch so eingesetzt. Naja, und das haben sie jetzt eben verglichen versus Carbapeneme, nämlich Meropenem oder Ertapenem. Und haben da, ich kürze das Ganze jetzt mal ein bisschen ab, haben da im Prinzip auch eine Nicht-Unterlegenheit gefunden, hinsichtlich auch harter klinischer Daten wie Tod nach 28 Tagen. Also das ist sozusagen auch was potenziell interessant werden könnte, weil das kann man jetzt ja vielleicht als Argumentation nehmen, dass man das Temozilin auch in anderen Ländern vielleicht einführen könnte. Genau, und dann als letzter Vortrag in diesem Trial Run hat auch sehr hochprominent der Stephen Tong, der auch beim Snap-Trial involviert ist, der hat nochmal sozusagen seine Einschätzung gegeben, was würde er denn jetzt machen? Also würde er jetzt, wenn er eine Patientin, einen Patienten mit ESBL-Blutstrominfektion hat, würde er mir jetzt Peptaz geben oder Carbapenem? Fand ich auch sehr cool. Naja, und der hat auch nochmal über alles geredet, was wir jetzt schon rekapituliert haben, die Probleme bei Merino und so weiter. Und der hat aber nochmal, weil er ja so Bayesian-Statistik-Experte ist, hat auch nochmal so Berechnungen angezeigt, wie es sozusagen, was daran problematisch gewesen sein könnte, dass der Merino-Trial eben eventuell auch zu früh gestoppt wurde. Und das war so ein bisschen das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass Trials zu Beginn eine sehr hohe Effektstärke aufweisen können. Und da gibt es tatsächlich auch so eine Studie, die das in so einer Kurve eigentlich zeigen konnte, dass je mehr PatientInnen man einschließt, desto kleiner wird die Effektstärke. Ne? Genau wie wir das vorhin in diesem Beispiel gesehen haben, Ja, und das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung für Leute, die diese Entscheidung treffen müssen in so einem Data Safety and Monitoring Board zum Beispiel. Und ich finde, das spricht jetzt eher dafür, dass man solche Trials im Zweifelsfall eher länger hätte laufen lassen müssen. Der Stephen Tong hat nämlich so eine Berechnung gemacht, dass wenn man bestimmte Mortalitätsannahmen von dem Merino-Trial eigentlich vorausgesetzt hätte, dass man dann, um das Ergebnis zu zeigen, eigentlich sowas wie 1500 Patienten hätte einschließen müssen, um eine Nichtunterlegenheit zu zeigen. Und das aus seiner Sicht ist eigentlich nach diesen knapp 400 Patientinnen eigentlich deutlich zu früh gestoppt wurde, um eben verlässlich eine Mortalität nach 30 Tagen zu zeigen. Also das fand ich irgendwie ganz gut. Gut, genau. Und dann ging's, das ist auch das letzte Paper versprochen, was ich mitbringe, nochmal so ein bisschen um einen Ausblick zu einer anderen Fragestellung von gramnegativen Blutstruminfektionen, und zwar, wie lange müssen wir die behandeln? Auch da haben wir ja so Grundannahmen, ne? Deswegen haben wir das jetzt hier auch in so zwei Teile geteilt. Gram-positiv und Gram-negativ ist ja ganz unterschiedlich beim Thema Blutstruminfektion. Und anders und insbesondere bei der Therapiedauer trauen wir uns ja überhaupt eigentlich nur im Bereich Gram-negative Infekte, also Blutstruminfektionen, kürzer zu gehen als beispielsweise 14 Tage. Und wir hatten hier in einer vorangegangenen Folge auch schon mal über einen großen Trial, den Balance Trial, berichtet. In Folge 88 war das. November 24, Mann, das ist lange her. Naja, und das war auch ein großer Trial, der bei Blutstrominfektionen, in Klammern vor allem eigentlich gramnegative Blutstrominfektionen, Staph aureus war zum Beispiel ausgeschlossen, die untersucht haben, 7 versus 14 Tage Antibiotikatherapie und die eigentlich nicht Unterlegenheit gefunden haben, ja. Insbesondere eben in der Gruppe von gramnegativen Infektionen. Und basierend darauf ist jetzt sozusagen noch weiter geplant worden und auch ein großer Plattform-Trial entstanden, der Balance Plus heißt. Und ich kann jetzt leider noch gar keine Ergebnisse davon berichten, aber ich war in einer Session, wo dieser Trial eben auch anberichtet, also vorgestellt wurde. Und wo eben auch mal erklärt wurde, was die jetzt alles untersuchen. Und das war wirklich cool. Und ich dachte, ich erwähne das hier einmal, weil das so ein bisschen eine Einschätzung darüber erlaubt, was jetzt in den nächsten Jahren in Sachen gramnegativer Blutstruminfektion noch in der Pipeline ist oder eigentlich kommen wird. Also die haben zum Beispiel eine Domain, würde es jetzt bei SNAP heißen, einen Bereich sozusagen, wo es um Deeskalation ging. Und zwar Deeskalation auf orale Beta-Lactame. Das ist ja auch was wir eigentlich gar nicht machen bei gramnegativer Blutstruminfektion, ne? Sondern wir würden immer eher auf ein Nicht-Beta-Lactam oralisieren, wenn wir es machen. Also sozusagen Deeskalation auf ein orales Beta-Lactam versus das eben nicht. Das gucken sie sich an. Dann haben sie schon ziemlich viel rekrutiert zum Thema, braucht man Follow-up-Blutkulturen oder nicht. Der Bereich ist auch schon geschlossen, weil es sozusagen genau da schon eine Antwort erzielt wurde. Die haben sie aber noch nicht publiziert. Und dann gab es noch andere Bereiche. Zum Beispiel ist es notwendig, dass man zentral liegende Katheter entfernt und wie ist es bei AMC-Bildnern und so. Also das ist insgesamt, ja, ist glaube ich was ziemlich Cooles, was in nächster Zeit noch kommt und auch da hoffentlich viele Fragen aus dem Bereich gramnegative Blutstruminfektion nochmal beantworten kann.
Ja, eine Sache, die ich auch richtig cool finde, habe ich gerade nochmal, du hast das ja so schön vorbereitet für uns gelesen. Ich finde ja immer super schwierig mit diesen Niedrigrisiko-AMC-Bildnern, also diesen, also die so Morganellen und Serratia und so, wo ja tatsächlich, wie ich jetzt auch nochmal gelesen habe, die Leitlinien empfehlen, die wirklich nach Resistogramm auch mit Ceftriaxon zu behandeln, wo ich echt immer ein bisschen Bauchschmerzen habe, also gerade bei Menschen, die schwer krank sind. PatientenInnen. Und das wird ja auch untersucht, ne, ob man die tatsächlich mit Ceftriaxon behandeln kann oder ob man denn eben doch das Carbapenem so zur Sicherheit quasi nehmen muss. Also das, weil das ist ja auch so ein Bauchgefühl, ne? Also wenn der jetzt richtig krank ist, dann traue ich es mich zum Beispiel nicht, Ceftriaxon zu geben. Aber also das finde ich auch super. Das ist, finde ich gut, dass da mal jetzt so ein bisschen Fakten geschaffen werden, ne?
Ja, ein anderes witziges Schlagwort fand ich noch den Doorframe. Wir haben schon immer jetzt mal von diesen Desirability of Outcome Rankings gesprochen, also so einer ordinalen Skala, wo eben Tod ist sozusagen das Schlechteste, dann sozusagen das Zweitschlechteste ist Tod mit Reinfektion und wieder Readmission und dann wird es immer ein bisschen besser. Ne? Und dem, um das noch ein bisschen fein granularer zu machen, sozusagen haben sie jetzt noch ein Doorframe dazugefügt, ein Framework for Resistance Assessment and Microbiologic Evaluation. Also dass sie eigentlich so eine Art Zwischenstufen, zwischen diese DOR-Stufen nochmal geschaltet haben, hinsichtlich bakterieller Resistenzen, die detektiert wurden, als so eine Art Tiebreaker. Also wenn sozusagen zwei jeweils das Outcome von der und der DOR-Stufe hatten, dann wurde sich das eben auch noch diese MIBI-Befunde nochmal angeguckt. Fand ich irgendwie ganz cool. Nochmal so ein bisschen, um das vielleicht noch ein bisschen feiner aufdröseln zu können.
Super.
Okay, gut, das war jetzt super viel von meiner Seite. Jetzt wollten wir ganz zum Abschluss aber nochmal uns um ein komplexes Thema kümmern, nämlich um das Management von noch resistenteren gramnegativen Erregern. Ne? Und da hat Elena, glaube ich, was vorbereitet.
Genau, da habe ich jetzt was vorbereitet. Du hattest mir netterweise die Folien sozusagen zur Verfügung gestellt von einem Vortrag. Ich habe mich da ein bisschen länger jetzt eingearbeitet. Ich fand die Folien total toll. Der Vortrag ging letztendlich ja um antimikrobielle Resistenzen in gramnegativen Infektionen und was es da eigentlich an neue Medikamenten in der Pipeline gibt. Der Vortrag wurde von einer Kollegin aus Indien gehalten, die Anuta, ich denke mal, das heißt Thampi. Genau, und genau, die hat das ganz toll gemacht. Ich finde es auch interessant, dass die aus Indien da, weil der jetzt letztendlich ja nochmal andere Resistenzen sind, als jetzt zum Beispiel bei uns. Aber genau, jetzt vielleicht nochmal von vorne. Annette hatte ja schon über die MBLA-Klassifikation gesprochen und ich möchte da jetzt speziell nochmal auf die Carbapenemasen eingehen. Die gehören ja zu den Beta-Lactamasen, sind aber sozusagen ja Unterklassifikation wie AMC. Genau, das gehört jetzt nicht dazu, aber sind es quasi ja Teile der Beta-Lactamasen. Und die sind in der AMBLA-Klasse A, C und D. Da gehören sowas wie OXA 48, OXA 23 zu, die jetzt in Klasse D sind. Dann in AMBLA-Klasse C, B sind diese ganzen Metallo-Beta-Lactamasen. Und das sind letztendlich so ein bisschen diese Beta-Lactamasen, weil die wirklich schwierig zu behandeln sind. Und in der AMBLA-Klasse A sind es die KPC, die relativ bekannt ist. Genau, und die Anuta hatte erstmal so ein bisschen erzählt, okay, wie ist überhaupt die weltweite Verbreitung von denen, weil das ist relativ unterschiedlich von den Beta-Lactamasen oder den Carbapenemasen. Und zwar haben wir in Deutschland jetzt vor allem die OXA 48, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa, Nordafrika, Arabische Halbinsel. Aber durch die Globalisierung und Migration verändert sich das natürlich auch. Zum Beispiel haben jetzt durch die Patienten aus der Ukraine auch vermehrt, also es ist immer noch wenig, aber wir haben mehr der Metallo-Beta-Lactamasen, die schwieriger zu behandeln sind. In Nordamerika und Südasien sind eher KPC 2 und 3. Und die Metallo-Beta-Lactamasen eher in so in Indien ist so der Hotspot und Südostasien, China wirklich der Hotspot von den Metallo-Beta-Lactamasen, wo es wirklich dann Probleme gibt. Und ganz cool finde ich jetzt, was sie jetzt nochmal so dargestellt hat auch, die Testung verändert sich total in diesem Bereich. Ich meine, wir haben heute viel jetzt über die antimikrobiellen Resistenz jetzt auch bei Gramnegativen, jetzt über ESBL etc. gesprochen. Häufig machen wir da aber noch den VITEC oder Streifendilutionsmethode. Und bei den Carbapenemasen sind wir eigentlich oder ist man dazu übergegangen im Labor, das molekularbiologisch zu testen, also wirklich genetisch nachzugucken, welche Resistenzmechanismen liegen eigentlich vor, damit wir die spezielle Therapie aussuchen können. Aus dem HIV-Bereich kennt man das ja schon seit Jahrzehnten. Bei anderen Infektionserkrankungen wie der TB ist das auch jetzt immer mehr in den letzten 10 Jahren gekommen. In diesem Bereich wird das jetzt ja auch immer mehr gemacht, dass man einfach molekularbiologisch nachguckt und das eigentlich der Standard wird auf Dauer, damit man die exakte Therapie aussuchen kann. Genau, und es gibt ja bestehende Therapieempfehlungen bei diesen Carbapenemasen. Da haben wir, das hat Annette auch schon gesagt, da haben wir, ich finde auch, 2 gute Folgen gemacht, ich glaube Anfang letzten Jahres, und haben über die IDSA-Empfehlungen gesprochen. Bei den unterschiedlichen Erregern, welche Therapieempfehlungen da sind. Da möchte ich jetzt einmal noch mal ganz, ganz kurz drauf eingehen, nur dass man einmal weiß, welche Medikamente spielen vor allem eine Rolle bei diesen Carbapenemasen. Das ist einmal für KPC ist Firstline Ceftazidim-Avibactam, für OXA 48 ist ebenfalls Ceftazidim-Avibactam, bei beiden ist so Secondline sowas Richtung Cifridocol. Und bei den MBL, das sind diese Metallo-Beta-Lactamasen, die ja sehr schwierig zu behandeln sind, wurde lange Zeit immer eine Kombi genommen von Ceftazidim, Avibactam zusammen mit Aztreonam. Und ich glaube jetzt Anfang 2025 gibt es da jetzt das gibt es jetzt die Kombination Aztreonam und Avibactam als Single Drug sozusagen für Metallobeta-Lactamase, wenn das nachgewiesen ist. Genau, aber da will ich jetzt gar nicht näher noch drauf eingehen. Es gibt natürlich Second-Line-Empfehlungen. Das haben wir aber wirklich ausführlich in den zwei Folgen diskutiert. Genau, das Wichtige ist, das sind sozusagen die drei Medikamente, Ceftazidim, Avibactam, Cefiroducol und Aztreonam, Avibactam, die wir aktuell einsetzen im Bereich der Carbapenemasen, wenn wir Resistenzen haben, die vorliegen. Da gibt es auch tolle Schemata, die findet man aber auch sonst in der IDSA-Guideline, bei welcher Carbapenemase man welches jetzt geben kann. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man das Aztreonam Avibactam jetzt bei den Metallobeta-Lactamasen geben kann. Gut, jetzt haben wir aber diesen Stand und sind erstmal ganz froh, dass wir diese Medikamente haben, sage ich mal. Aber es bleibt ja leider nicht so. Und es entwickelt sich ja immer weiter, die Resistenzen. Einmal natürlich durch den Selektionsdruck, durch andere Antibiotikagaben, aber auch durch natürliche Selektion. Erst gar nicht unbedingt durch, was weiß ich, falsche oder zu viele Antibiotika gaben. Und sie ist nochmal so ein bisschen in ihrem Vortrag da drauf eingegangen, auf die Anatomie des Superbug sozusagen. Okay, wie entwickelt sich eigentlich so ein gramnegatives Bakterium weiter, dass es mehr Resistenzen bildet? Und da können natürlich unterschiedliche Mechanismen stattfinden. Eins ist natürlich irgendwie eine Mutation der Carbapenemase oder mehrere Carbapenemasen in einem Bakterium. Aber dann können zum Beispiel auch dickere Kapseln bilden, also mehr Polysaccharid bilden und da Hyperviskosität ausbilden, dadurch Resistenzmechanismen entwickeln. Oder was ja ganz bekannt ist, auch bei den Pseudomonaden, dass sie vermehrt Effluxpumpen exprimieren und somit die Medikamente nicht mehr wirksam sind. Und letztendlich ist das auch so, dass für alle drei, die ich jetzt erwähnt habe, die sozusagen unsere Reservemedikamente sind bei den Carbapenemasen, mittlerweile auch Resistenzmechanismen beschrieben worden sind. Interessant ist zum Beispiel, dass für Aztreonam Avibactam, das ist jetzt das, was als letztes zugelassen wurde, was 2025, dass da schon eine Studie 2021 raus publiziert wurde, auch tatsächlich von jemandem aus dem DCIF, der schon gesehen hat, dass es durch eine Kombination von unterschiedlichen Carbapenemasen, die dann letztendlich das Avibactam überlasten, also quasi mehr vermehrt abfangen, dass es dadurch zu resistenten Stämmen kommen kann, die resistent sind gegen Aztreonam Avibactam. Und man muss sagen, dass diese Studie 2021 publiziert wurde, wo es eigentlich noch nicht weit verbreitet war als therapeutische Möglichkeit in Deutschland. Aber wir haben auch mittlerweile gut beschrieben Resistenzbildung für Cefiroducol. Da haben wir auch in der Folge schon letztes Jahr drüber gesprochen. Und aber auch für Ceftazidim Avibactam. Ich glaube jetzt, ich würde jetzt nicht auf die einzelnen Resistenzmechanismen eingehen, aber letztendlich sind das Mutationen, die die Pumpen, also zum Beispiel Effluxpumpen, verändern oder auch einen Shift geben zu unterschiedlichen Carbapenemasen oder auch einfach eine Kombination von unterschiedlichen Carbapenemasen haben und dadurch zu einer Resistenzentwicklung führen. Und natürlich ist es dann wichtig, das wünschen wir uns alle, dass es natürlich neue Medikamente gibt, die wir dann einsetzen können in solchen Fällen. Und man muss sagen, in dem Bereich liegt der Fokus vor allem auf den Inhibitoren der Beta-Lactamasen. Also da ist eigentlich alle neuen Medikamente sind eigentlich alte Substrate, sage ich so mal, plus einen neuen Beta-Lactamase-Inhibitoren, die untersucht werden. Genau, und wichtig ist jetzt, dass vor allem jetzt welche auch untersucht wurden, die halt gegen diese Klasse B-Carbapenemase, also diese Metallobeta-Lactamase, wirken. Das erste, wo eigentlich schon sehr, sehr gute Daten vorliegen, ist das Cefepime plus Taniborbactam. Taniborbactam ist eins der sozusagen Beta-Lactamase-Inhibitoren, was gegen diese Ambla-Klasse B, also Metallobeta-Lactamase, wirkt und somit die sozusagen abfängt und Cefepime wirken kann. Bisher hatten wir noch keine Beta-Lactase-Inhibitoren, die gegen die Metallobeta-Lactamasen gewirkt haben. Und hier wurde schon eine Studie vor 2024 publiziert, die untersucht hatte in komplizierten Harnwegsinfektionen und Pyelonephritis, die Cefepime Taniborbactam versus Meropenem untersucht hat und auch eine Überlegenheit von Cefepime Taniborbactam gezeigt hat, schon in mikrobiologischen und klinischen Outcomes. Und zwar von 70,6% versus 58. Und dann wurde auch ein Zulassungsantrag bei der FDA gestellt im Februar 2024, jedoch leider abgelehnt. Allerdings ging es hierbei Problemen beim Herstellungsprozess. Und jetzt nicht aufgrund der Daten, die eingereicht wurden. Und da ist es leider jetzt so, im Moment arbeitet der Hersteller an einer neuen Herstellung. Also, dass es korrekt hergestellt ist. Was genau da das Problem ist, kann ich jetzt allerdings gerade nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein vielversprechendes Medikament, was wir haben gegen die Ambla-Klasse B. Gut, das zweite Medikament, was aktuell noch in der Pipeline ist, ist auch Cefepime wieder kombiniert mit Zitabactam. Genau, und Zitabactam hemmt das penicillinbindende Protein und da gibt es einen speziellen Enhancer-Effekt. Letztendlich kann man sich merken, diese Kombination ist wirksam wahrscheinlich bei NDM und PP3, wenn die zusammen aufeinandertreffen. Und man hat schon Erfolge gesehen bei resistenten Pseudomonaden, die NDM tragen. Und aktuell läuft eine Phase-3-Studie, also die ist sehr vielversprechend.
Mhm.
Und als letztes ist noch ein Medikament, da bin ich jetzt vorher gar nicht drauf eingegangen, auf die CREB, also sozusagen auf die Capapenemase-resistenten Acinetobacter baumannii-Bakterien. Aber hier läuft auch noch eine Studie, auch eine Phase-3-Studie für das Kombinationspräparat Imipenem, Cilastin und Funobactam. Genau, und da denke ich, werden wir dann ja Ergebnisse vielleicht ja nächstes Jahr sehen für diese drei. Also für die zwei, die ich vorgestellt hatte. Für die erste gibt es ja schon die Ergebnisse eigentlich.
Ja,
genau. Das ist sozusagen,
ja, ich fand es auch cool, dann nochmal so die Pipeline ein bisschen zu sehen, ne? Und vor allem dieses Cefepime-Cidebactam, dass das irgendwie so, genau, durch diesen Enhancer-Effekt fanden das irgendwie da alle am besten. Weiß ich, muss mal, glaube ich, gucken, ne? Aber es ist ja erstmal super gut, überhaupt welche zu haben, ne? Andere.
Genau, dass wir weiter. Also da ist ein bisschen was in der Pipeline. Nicht viel, aber finde ich, oder?
Super.
Ja, immerhin, ne, muss man sagen. Also finde ich auch.
Ja. Ja, voll. Ja, absolut. Im Gegensatz zu anderen Bereichen. Ich meine, das ist auch der Bereich, wo es am meisten brennt, ne? Oder wo einfach die Resistenzen am meisten fortschreiten. Aber das ist schon super. Ja. Ja. Die haben, glaube ich, auch berichtet, dass sozusagen einige ein bisschen jetzt schon bekannte, dieses Aztreonam Avibactam, was du erwähnt hattest, ja auch, dass das auch ein bisschen wieder in Gefahr ist, sozusagen durch neue Carbapenemasen-Kombinationen.
Genau.
Von daher bleibt es, glaube ich, auch notwendig, dass man einfach weiter forscht, ne? Neue Medikamente entwickelt. Ja.
Ja, super. Ich finde, dann haben wir doch Gramm-positive, Gramm-negative gut abgearbeitet und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Fundstücken der Woche, oder?
Ja.
Was habt ihr denn gehört?
Ich hab ein Fundstück wiederentdeckt. Ich bin ja ein großer Freund. Also ich höre es einfach mal auf in den Büchern. Ich lese sie immer nur halb und dann kann ich nicht mehr. Ich empfehle jetzt Fernsehserien. Das fällt mir leichter. Ich habe eine Fernsehserie wiederentdeckt. Ich bin großer Freund von so Zombie-Fantasy-Krams. Und es gibt eine Fernsehserie, die nennt sich Supernatural. Die ist so von Anfang der 2000er, hat irgendwie, weiß ich nicht, 16 Staffeln oder sowas. Die habe ich so als sehr gerne geguckt und ich habe sie gerade wiederentdeckt. Und es ist wirklich, die ist auch ganz gut gealtert, finde ich, nicht so schlecht. Ist sehr unterhaltsam und kurzweilig für Fans des Genres, muss man sagen.
Okay, cool. Ja, das passt ja voll. Ich habe nämlich ein Buch diesmal wieder mitgebracht. Und zwar, das ist glaube ich auch so ein Literatur-Superstar, aber Sascha Stanitsch hat so einen, ich glaube, es ist auch schon letztes Jahr erschienen, so ein Kurzgeschichtenbuch geschrieben. Das hat den lustigen Namen "Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne." Und genau, ist ja irgendwie, ein spannender Typ, finde ich. Der ist ja so, glaube ich, in Bosnien damals aufgewachsen, dann so geflohen nach Deutschland irgendwie und macht manchmal auch so autobiografische Sachen und liebt aber, glaube ich, einfach die deutsche Sprache und ist irgendwie, schreibt echt witzige Kurzgeschichten, finde ich. Oder also auch lange Geschichten hat er auch geschrieben, aber das Buch fand ich cool.
Gesehen habe ich das auch schon, aber ich fand diesen Titel so absurd. Das ist irgendwie, das ist. Doch mal. Ich habe tatsächlich auch ein Buch mitgebracht. Und zwar von einer Schriftstellerin, die heißt Coco Melors. Und das Buch heißt Blue Sisters. Genau, das geht um vier Schwestern, die letztendlich jede einzelne für sich total unterschiedlich natürlich ist. Und das ist eigentlich gar nicht so eine leichte Literatur, weil die alle irgendwie Probleme natürlich irgendwie haben, wie es halt häufig ist in Büchern. Viele aber auch Drogensucht und ja, aber ich finde diese Konstellation und dieses Zusammenspiel dieser Geschwister total toll. Die Schriftstellerin hatte vorher ein Buch geschrieben, was ein Bestseller war. Das hieß Cleopatra und Frankenstein. Das, muss ich sagen, hat mich eher enttäuscht. Also ich würde das Blue Sisters auf jeden Fall empfehlen, das andere jetzt nicht so. Das war mein Fundstück der Woche.
Okay, super. Das war zum Schluss auch nochmal sehr dense. Ich glaube, die ganze Folge ist jetzt so, dass viele Paper drin sind. Wir versuchen möglichst alle in die Shownotes auch zu packen. Genau, aber wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder, würde ich sagen.
Genau. Dann erstmal soweit. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge des Infektiopods gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Alle drei Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zur Sendung und können deshalb auch nicht für Inhalte der Sendung haften. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.